Das Landesjugendorchester Hessen war das hier mit Musik von Johann Strauss zum Auftakt des heutigen Kulturgesprächs in der Musikszene Hessen in HR2 Kultur. Meine Gäste im Studio sind Hans-Joachim Ries, Geschäftsführer vom Verband Deutscher Musikschulen Hessen. Herzlich willkommen. Hallo. Sie sind nicht allein da, sondern mit dem Vorsitzenden des Hessischen Verbandes, Michael Eberhard. Und Herr Eberhard leitet auch die Musikschule in Friedberg. Auch schön, Hallo. Dass Sie da sind. Der Grund, warum Sie beide heute bei mir im Studio sind, ist ein Jubiläum. Seit 50 Jahren gibt es Ihren Verband, den Verband Deutscher Musikschulen Hessen. 50 Jahre sind eine lange Zeit. Wenn Sie darauf schauen, Herr Ries, was ist in den 50 Jahren in Hessen denn in puncto Musikschulen alles passiert?
Ja, wenn man bedenkt, dass vor 50 Jahren die ersten 7 Musikschulen sich damals zusammengetan haben, die man damals auch als Landesgruppe Hessen bezeichnete, und wir heute immerhin rund 66 Musikschulen sind, die ja fast 130.000 Schüler betreuen, dann ist das eine schöne Entwicklung, die nicht zu erwarten war, die aber auch nicht alles aussagt, was eben auch die Strukturen anbetrifft.
Wir haben also ein großes Wachstum. Wir sprechen aber, das muss man vielleicht klarstellen, jetzt über die staatlich geförderten Musikschulen, nicht über die privaten Musikschulen. Und da sind es 66. Warum wurde der Verband damals gegründet?
Ja, also dann im Prinzip gab es eine Vorgeschichte. Wir könnten eigentlich sagen, wir feiern ein doppeltes Jubiläum, nämlich ein 100-jähriges und ein 50-jähriges, wenn wir es genau nehmen. Vor 100 Jahren wurde die Idee überhaupt geboren, öffentliche Musikschulen einzurichten als Zwischenglied zwischen dem schulischen Musikunterricht und dem privaten Musikunterrichtsangeboten im Instrumentalbereich.
Also wir sprechen von der, wie soll ich sagen, bürgerlichen Klavierlehrerin, Nein. zu der man ging, und dann gab es Musikschulen. Also man hat sich neu formiert.
Genau. Mhm. Und ganz konkret dann eben vor 50 Jahren war es eben die Kultusministerkonferenz, die eben darauf hingewiesen hat, dass eben die Musizierfähigkeiten der Bevölkerung einfach nicht mehr darstellbar war. Es gab zu wenig aktive Musizierpraxis, es gab zu wenig Nachwuchs, und hat sozusagen Initiativen ergriffen, dass im schulischen Kontext mehr Musikunterricht angeboten wird, und hat da aber auch vorgeschlagen, dass man einen breites Netz von öffentlich geförderten Jugendmusikschulen damals einrichtet. Und das war eigentlich auch so der Impuls für den Verband der Deutschen Musikschulen, auch in Hessen dann sich als Verband zu organisieren und diese Arbeit voranzutreiben.
Michael Eberhard, wie sehen denn die Aufgaben heute aus Ihres Verbandes?
Der Verband hat heute im Verhältnis zu damals, als der Verband gegründet wurde, viel vielfältigere Aufgaben. Wir haben eine hohe Dichte an Vernetzungen mit den Ausbildungseinrichtungen hier in Hessen, den 4 Akademien, mit der Hochschule für Musik, mit dem Kultusministerium, mit dem Ministerium für Wissenschaft und Kunst und mit dem Hessischen Landtag sind wir in Verbindung, natürlich auch hier in unserem Bündnis für Musik, mit dem Bündnis Musikerziehung Hessen.
Das heißt, wie sieht das aus? Was managen Sie da?
Was wir managen, sind praktisch, wir haben verschiedene Arbeitskreise, einen Jour fix mit den Leitern der Ausbildungsinstitute, den Akademien in Hessen zum Beispiel, das sind Darmstadt, in Kassel, hier das Konservatorium in Frankfurt und die Akademie in Wiesbaden. Wir haben treffen uns mehrmals im Jahr mit Vertretern der Hochschule hier in Frankfurt und mit Vertretern vom BMU, das Bund Musikunterricht in Hessen. Das sind die zusammengeführten beiden Musiklehrerverbände, AFS und VDS, und dem Kultusministerium und unserem Heimatministerium, Ministerium für Wissenschaft und Kunst, auch um praktisch die Problematiken der Zusammenarbeit, aber auch die Entwicklung der Zusammenarbeit zu besprechen, voranzutreiben, gerade in Bezug auf unseren gemeinsamen Bildungsauftrag und auf die Ausweitung des Unterrichts. Und das ist, was unsere Arbeit jetzt erweitert hat, konkret auf Ihre Frage, auch in Bezug auf die Musikschulen, dass wir im Verhältnis zu vor 50 Jahren viel, viel mehr kooperieren mit den allgemeinbildenden Schulen, mit dem Musikunterricht an den allgemeinbildenden Schulen. Das heißt, ganz konkret haben wir uns in den letzten 15 Jahren praktisch verfünffacht. Also wir haben angefangen, nach 2000 zu sagen, wir müssen verstärkt mit den allgemeinbildenden Schulen zusammenarbeiten, und sind jetzt bei 600 Kooperationen gelandet. Mhm. Und dabei ein Programm, das wir gemeinsam mit dem Kultusministerium auch betreiben.
Das heißt wie?
Das Programm. Mhm. Zusammenspiel Musik. Wobei Zusammenspiel, das S in der Mitte groß geschrieben wird.
Und wie sieht das aus? Was muss ich mir unter so einer Kooperation vorstellen? Was kommt da hinten bei rum?
Also im Grunde genommen ist es ein alter Gedanke, der wieder aufgekocht ist. Ich bin so der Historiker gerade, mhm. wie Sie merken. Im Grunde genommen geht es darum, einen Weg zu finden, dass der schulische Musikunterricht Musik praktisch vertieft wird. Also wenn ich jetzt ketzerisch sage, das Abschiednehmen von der Tafelmusik, mhm. an der man also nur theoretisch über Musik spricht und eigentlich keinen praktischen Zugang hat, diesen Teil der Musizierpraxis, das ist ja unsere Profession, den wir damit hineinbringen. Und es ist einfach im Grunde genommen eine offene Konzeption, bei der eben in der Regel, also allgemeinbildende Schulen, vor allem mit dem Schwerpunkt im Grundschulbereich, mit Musikschulen in eine Kooperation eintreten, bei der sozusagen ergänzend zum Hauptfachunterricht Musik, Schulfach Musik, nicht ja. Hauptfach, mehr Kulpa, zum Schulfach Musik weitere erweiternde, vertiefende Unterrichtsangebote angeboten werden. Das kann sein im Rahmen elementarer Musikerziehung, das kann sein Anfängerunterricht auf Instrument in Gruppen, das kann auch sein die Betreuung einer Arbeitsgemeinschaft im Ensemble musizieren. Mhm. Das Portfolio ist sozusagen frei und ganz bunt, je nach den örtlichen Gegebenheiten.
Das heißt, das kann das Trommeln am Nachmittag sein oder der Blockflötenkreis.
Richtig.
Einfach in Kooperation Musikschullehrer von Ihnen in die Grundschulen.
Vielleicht noch was ergänzen mhm. dazu?
Aber im Schwerpunkt ergänzen dazu, das Programm Zusammenspiel Musik, das ist eigentlich der Kern von den Kooperationsprojekten mit den Grundschulen. Das wirklich konkret, ich habe hier mal so eine Liste auch hier, das konkret so aussieht, wie der Herr Riss gesagt hat, also Kleingruppen in verschiedenen Gitarre, Querflöte, Saxonett zum Beispiel, nehmen wir jetzt mal ein Beispiel, und Klarinetten. Haben in Kleingruppen Unterricht einmal pro Woche und einmal pro Woche Orchester Kunterbund. Mhm. Und das ist zum Beispiel so eine gemeinsame Musterschule hier, so ein Beispiel, sind 27 Kinder, die gemeinsam einmal in der Woche zusammenkommen und dann gemeinsam musizieren, sich dabei im gemeinsamen Musizieren auch erleben.
Außerhalb der staatlichen Musikschule, sondern in ihrer angestammten Schule, in ihrer Grundschule. Das Angebot hat sich, nehme ich an, erweitert in 50 Jahren. Also man sieht, Sie sind dabei, neue Projekte auch zu entwickeln. Wie breit ist es denn geworden?
Also wenn man da wieder zurückblickt, man kann sagen, in den Anfang, wieder kleiner Rückblick, in den 50er Jahren waren zwei Schwerpunkte in den Jugendmusikschulen, die meistens Jugendmusikschulen auch hießen. Der Begriff ist erst später abgeschafft worden sozusagen. Da bestanden eigentlich die Schwerpunkte eines aus der elementaren Musikpädagogik, was man heute auch unter musikalische Früherziehung mhm. versteht, und eben dem Gruppenunterricht auf verschiedenen Instrumenten. Und da waren erstmal die klassischen Instrumente, Klavier, Geige, Gitarre, Querflöte, das waren so die Anfangsinstrumente. Das Portfolio der Instrumente hat sich da in den letzten 50 Jahren massivst erweitert, bedingt auch durch die gesellschaftliche Entwicklung, durch die Integration anderer Kulturkreise und so weiter, durch natürlich 60er, 70er Jahre Popularmusik. Heute ist eigentlich die Musikschule keine Einrichtung, die man als Konservatorium verstehen darf, die nur die Hochkultur im Sinne klassischer Musik vermittelt, sondern es ist ein Teil, ein wichtiger Teil der Kulturvermittlung, aber im Grunde genommen werden alle Musikstile, alle dazugehörenden Musikinstrumente bis hin zur Entwicklung auch neuer Musikformate angeboten.
Sagt Hans-Joachim Ries, Geschäftsführer vom Verband Deutscher Musikschulen Hessen. Wir schauen uns jetzt mal gemeinsam die Realität vor Ort an. Wie gut oder schlecht die Bedingungen an einer städtischen Musikschule sind, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Yvonne Koch hat zwei Musikschulen im Wetteraukreis besucht, die dafür ein gutes Beispiel sind.
Die Musikschule in Butzbach ist in einem ausrangierten Bahnhofsgebäude aus der Gründerzeit untergebracht. Direkt an einer stark befahrenen Straße am Ortsrand und neben der Altkleider-Sammelstelle. Sie teilt sich das Gebäude mit einem Café für Flüchtlinge und der Agentur für Arbeit. Und schon beim Betreten des Gebäudes fällt auf, es ist unglaublich still hier. Keinerlei Musik übertönt das Knarzen der Treppe zum ersten Stock, wo die Musikschulleiterin Marion Adloff ihr Büro hat. Das sei kein Wunder, klärt sie mich auf. Die Musikschule habe bis auf die Verwaltungsbüros und einem Schlagzeugunterrichtsraum im Jugendbahnhof gar keine eigenen Räume. Der Musikunterricht in Butzbach könne überhaupt nur in Kooperationen stattfinden.
Wir haben das große Glück, als eine Musikschule, der es an eigenen Räumlichkeiten fehlt, dass der Wetteraukreis sagt, die Musikschulen können die Räume der allgemeinbildenden Schulen mitnutzen. Das ist unser großes Glück, was den Instrumentalunterricht angeht. Und auch von der Stadt Butzbach kriegen wir verschiedene Räume zur Verfügung gestellt. Nicht alle kostenfrei, also dieses Gebäude, wo wir jetzt hier drin sind, da zahlen wir Miete.
Und so harmlos das klingt, aber schon diese Mietzahlungen bringen die Musikschule in Butzbach in die Bredouille. Denn die Finanzen einer Musikschule sind ein sehr filigranes Geflecht und in Butzbach mittlerweile ein verknotetes.
Ursprünglich war in Hessen mal angedacht eine Zweidrittelfinanzierung, das heißt ein Drittel durch Elterngebühren, ein Drittel durch die Kommune und ein Drittel durch das Land. Und davon sind wir kilometerweit entfernt. Die meisten Einnahmen haben wir von Elternseite, es sind ungefähr 80%.
Und schon kleine Einbußen schlagen dann gewaltige Löcher in den Musikschuletat.
Das ist jetzt 4 oder 5 Jahre her, dass die Stadt Butzbach uns die Zuschüsse verringert hat. Hat sie zeitgleich auch gesagt, wir müssen jetzt Miete zahlen für die Verwaltungsräume. Ist für uns also dann praktisch doppelt negativ gewesen.
Marion Adloff steht seit Jahren vor der Aufgabe, den Mangel zu verwalten. Und möglichst so, dass die rund 700 Musikschüler davon nichts mitkriegen. Man kann deshalb in Butzbach zwar immer noch fast alle Instrumente lernen, in der Gruppe oder auch im Einzelunterricht, aber für die Lehrkräfte hat sich was verändert. Es gibt zum Beispiel nur noch 3 festangestellte Musiklehrer in Butzbach. Und selbst die sind nicht voll beschäftigt. Alle anderen Lehrer arbeiten auf Honorarbasis. Und wenn es ans Sparen geht, dann dort.
Ja, im Prinzip müssen wir an den Lehrerhonoraren sparen. Das ist wie bei jedem Unternehmen auch der größte Posten. Wir wissen, dass wir unsere Lehrkräfte in die Altersarmut schicken. Also als Musikschullehrer in Hessen hat man in der Regel ganz, ganz schlechte Karten. Prekäre Arbeitsplätze, diese Bezeichnung passt da.
Die Musiklehrer sind es zwar fast schon gewohnt, an mehreren Musikschulen zu unterrichten und zum Teil quer durch die Landkreise zu pendeln, aber selbst für junge, engagierte Lehrer gibt es Grenzen. Dann hat die Musikschule ein Problem. Und alle, die an dieser Schule ein Instrument lernen wollen, auch. Marion Adloff kennt dafür ein Beispiel. Namen will sie allerdings nicht nennen.
Bei dieser Musikschule, der geht's halt wirklich auch schlecht. Da kommen keine neuen Lehrer hin, ja? Weil die jungen Lehrer, wenn sie hören, was sie da kriegen, die verabschieden sich gleich wieder.
Was für ein Kontrast ist dagegen die Musikschule in Bad Vilbel? Schon rein äußerlich. Ein großes, helles Gebäude, umgeben von einer Grünanlage gleich an der Nidda. Hier herrscht hörbar Betrieb und die Leiterin Claudia Höbling gibt zu, dass der äußere Eindruck nicht trügt.
Der Musikschule Bad Vilbel und Kamen geht es, sage ich jetzt mal, hessenweit nicht allzu schlecht. Allerdings sind alle Musikschulen in Hessen von den Landeszuschüssen stehen wenig gut da.
Verglichen mit der Musikschule in Butzbach, das gibt die junge Frau zu, floriere ihre Schule. Hier werden etwa 2700 Schüler in den verschiedensten Instrumenten unterrichtet. Sogar Exotisches wie Hackbrett kann hier gelernt werden. Das habe aber nicht unbedingt mit der Finanzkraft von Karben und Bad Vilbel zu tun, betont Claudia Hölbling.
Karben stand bis vor ein paar Jahren unter dem Rettungsschirm. Trotzdem haben die beiden Bürgermeister immer zu der Musikschule gestanden und zahlen, so sie es hinbekommen, sehr gute Zuschüsse.
Trotzdem muss auch diese Musikschule immer mehr mit Honorarlehrern statt Festangestellten arbeiten. Und jede Tariferhöhung bringt Claudia Hölbling ins Schwitzen. Vor allem, weil sie weiß, dass sie vom Land Hessen kaum eine Änderung erwarten kann. Eine Veränderung an der Stadtspitze aber fatal wäre.
Die Landesfinanzierung ist in Hessen grundsätzlich nicht so wahnsinnig brisant, weil das sind 4,2% leider nur. Also so tragisch es ist, dass wir so wenig bekommen, so wenig würde sich das auswirken. Aber die kommunale Zuschusssenkung, das wäre quasi wirklich ein Super-GAU für uns.
Im Vergleich mit den anderen Bundesländern fällt auf, dass Musikschulen dem Land Hessen offenbar nicht so wichtig sind. Beim Ranking, welches Bundesland wie viel für Musikschulen ausgibt, ist Hessen seit Jahren im hinteren Drittel. Immer auf dem zweit- oder drittletzten Platz.
Ja, Yvonne Koch war für uns unterwegs im Wetteraukreis und hier in unserer Runde mit Hans-Joachim Ries, Geschäftsführer vom Verband Deutscher Musikschulen Hessen und dem Leiter der Musikschule Friedberg, Michael Eberhard. Ja, da herrschte erst heftiges Nicken, Zustimmung und jetzt dann doch betretenes Schweigen. Ich gebe auch mal gerade die Frage an Sie, wieso funktioniert diese Eindrittelfinanzierung, Herr Ries, nicht mit ein Drittel Eltern, ein Drittel das Land, ein Drittel die Kommune? Das scheint ja nicht zu klappen.
Die Frage ist die der Vernunft und die der Politik. Letztendlich ist es eben so, und das unterscheidet uns zum Beispiel auch von Kindertagesstätten oder auch von den allgemeinbildenden Schulen, wir sind rein rechtlich eben eine sogenannte freiwillige Aufgabe, wobei man diesen Begriff noch näher auslegen müsste. Das heißt, die Entscheidung der Kommunen vor Ort, das Einzige, was binden ist, dass eigentlich eine Kommune ein Kulturangebot anbieten muss.
Aber wie das aussieht, das obliegt der Kommune.
Sie ist frei in der Gestaltung. Da sind wir bei dem Begriff der kommunalen Selbstverwaltung. Es gibt sozusagen einerseits die Standards des VDM für eine öffentliche Musikschule. Und Also für die Musikschule. Und auf der anderen Seite ist eben, da wir kein Gesetz haben, idealerweise ein Musikschulgesetz, das die Standards festlegt und damit auch die Finanzierung, das ist nicht gegeben, sondern das wird einfach nur von regionalen Erfahrungswerten ausgegangen. Und wie wir das eben auch in den beiden Beispielen gehört haben, es gibt Kommunen, die sehr überzeugend ihren Teil dazu beitragen, wie in Bad Vilbel, und versuchen eben die Schule entsprechend auszustatten. Es gibt andere Städte, die nicht so finanzkräftig sind und die eben nur einen marginalen Anteil auch übernehmen. Wenn wir jetzt sagen, zum Beispiel in Hessen ist der Durchschnitt der kommunalen Förderung etwa 30% der Gesamtkosten, dann ist das nur ein Durchschnittswert. Mhm. Das kann reichen von 5.000 Euro. Mhm. Auch bei einer kleinen Schule ist es also eigentlich die Portokasse, ich will sie jetzt nicht nennen, aber das gibt es, ja. Bis hin eben dann Schulen, die eben ordentlich über einige 100.000 Euro, je nach Größe natürlich auch verfügen. Also das heißt, dieses Ungleichgewicht kommt durch die Unterschiedlichkeit der Möglichkeiten, die die Kommunen ihren Musikschulen zur Verfügung stellen.
Das heißt aber auch, in der öffentlichen Wahrnehmung hören wir ständig von musikalischer Früherziehung, Frühförderung. Die Schüler in den Schulen sollen musizieren. Es wird mit sozialen Kompetenzen argumentiert. Aber man kann das gar nicht umsetzen.
Richtig, das ist im Grunde genommen auch wieder die Sonntagspredigt. Jeder weiß, worum es geht. Es geht tatsächlich um eine musikalische Bildung für alle Menschen. Früher sprach man von musikalischer Volksbildung, die eben eigentlich einen Mindeststandard braucht an Ressourcen, um sie auch allen zugänglich zu machen. Wenn wir heute davon sprechen, können wir eigentlich sagen, der einzige Ort, an dem alle Kinder sozusagen mit Musik in Kontakt kommen können, ist die Grundschule. Und der einzige Ort, an dem die größte Vielfalt an musikalischer Bildung stattfinden kann, ist die Musikschule.
Das heißt, diese Symbiose
wäre
etwas.
Okay. Genau.
Ich gebe mal die Frage weiter an Michael Eberhardt. Sie leiten ja eine Musikschule. Wie sieht denn der Alltag bei Ihnen aus? Finden Sie sich da wieder bei dem, was Sie eben gehört haben?
Ja, ich finde mich da natürlich auch wieder. Wir liegen da vielleicht in der Mitte. Wir haben ein eigenes Gebäude und haben auch eigene Räume dort zur Verfügung. Trotzdem ist es auch nicht unnormal. Also es ist gang und gäbe in Deutschland, also nicht nur in Hessen, dass Musikschulen Zentren haben, Verwaltungszentren haben und auch eigene Räume, wenn das vor Ort möglich ist, aber durchaus auch in den Schulen, mit den Schulen oder auch im Einzel- oder Kleingruppenunterricht in den Schulen unterrichten. Das ist absolut üblich. Das ist also nichts, was jetzt ein besonderes Manko wäre. Wo wir deutlich hinblicken müssen, ist diese Ungleichheit, die der Herr Ries beschrieben hat und die hier auch in den beiden Beispielen rausgekommen ist, die ja ganz, ganz, ganz extrem ist. Das geht dann wirklich so, dass an einem Standort 660.000, am nächsten Standort sind sie bei 61.000 kommunaler Förderer, am dritten Standort bei den 1.500 oder 5.000 oder noch weniger. Und dazu haben wir natürlich auch Gespräche schon mit den Fraktionen, den Landtagsfraktionen gehabt und neben anderen Sachen, die wir dort deutlich gefordert haben, auch deutlich den Blick dahin gelenkt, dass es da auch Lösungen gibt dafür in anderen Bundesländern. Und Hessen sollte sich an den Stärkeren orientieren und die starken Bundesländer in dieser Beziehung, das ist Baden-Württemberg und Bayern, die dafür dieses Thema eine Regelung, eine Lösung haben.
Was machen die denn anders?
Das ist die haben in Baden-Württemberg sind die Musik, die Finanzierung der Musikschulen ist am Jugendhilfegesetz mit angehängt. Und dort sagt das Land also, das Land Baden-Württemberg garantiert mindestens 10% des Zuschusses. Und hat auch eine Regelung getroffen, was dann die entsprechenden Kommunen auch in dieser Regelung müssen. Zahlen müssen als Komplementärförderung. Ne? Und dadurch ist das gleich aufgefangen. Deswegen gibt's auch da überall Stellen, wie das an Schulen auch sein soll. Es gibt tarifliche Stellen, also tariflich orientierte Stellen für Musikschullehrkräfte, die ja auch alle gleiche Ausbildungen gemacht haben, wie ihre Kollegen an den Schulen, also vergleichbare Ausbildung, nur mehr im musikalischen
Bereich. Das hat mich auch erstaunt. Wir werden das auch nachher noch in einem Beitrag nochmal sehr deutlich hören, dass es überhaupt diese ungleiche Bezahlung gibt an staatlich geförderten Musikschulen. Für mich war klar, Musikschullehrer in Kassel oder in Darmstadt oder in Frankfurt, die verdienen alle gleich. Aber dem ist nicht so. Das hängt dann tatsächlich von dem Säckel des jeweiligen Musikschulleiters, Leiterin ab, was denn möglich ist. Wir hören jetzt erstmal Musik und dann unterhalten wir uns genau über dieses Problem noch weiter. Musik vom Landesjugend Jazzorchester. Das Landesjugendjazzorchester Hessen unter Wolfgang Diefenbach spielten hier in der Musikszene Hessen in HR2 Kultur. Und das nicht ohne Grund, denn es geht heute um musikalischen Nachwuchs, um Ausbildung, konkret um die Musikschulen in Hessen. Darüber spreche ich heute mit Hans-Joachim Ries und Michael Eberhard, beide vom Verband der Deutschen Musikschulen Hessen. Und der Verband feiert sein 50-jähriges Bestehen in diesem Jahr. 66 öffentlich-staatlich geförderte Musikschulen gibt es hier bei uns in Hessen. Wenn Sie, Herr Ries, erklären müssen, ja, Flöten, Gitarrenunterricht, Kinderchor oder Streichorchester, oder wie fassen Sie diese Einrichtung, dieses Bildungsangebot Musikschule denn zusammen?
Ich gehe mal von dem Kurzschluss vieler Menschen aus, was sie unter Musikschule verstehen. Musikschule ist nicht ein Konservatorium, an dem man einfach nur ein Instrument lernt.
Also ein paar Tasten drückt und guckt.
Genau, die
laut
Technik
und leise.
Auf dem Klavier, auf der Violine oder auf den sämtlichen Instrumentenfamilien.
Was ja an und für sich trotzdem auch schwer genug ist.
Und es gehört auch dazu. Aber wenn wir von Musikerziehung sprechen und dem Musikunterricht, dann geht es um ein viel breiteres Feld der Auseinandersetzung, der aktiven Auseinandersetzung mit Musik. Das heißt, es geht um nicht nur die Dimension des Instrumentes, sondern es geht auch um die Persönlichkeitsbildung. Das heißt, dass ich als Mensch einen Zugang bekomme, mich kritisch mit meinen Bedürfnissen mit Musik auszudrücken und sie auch kennenzulernen. Das heißt, da ist ein ganz großer Teil Selbstbestimmung auch dabei, dass ich als mich, ich kann ja Menschen nicht bilden, ich kann mich nur selbst bilden. Das heißt, ich muss den Schülern und Schülerinnen die Möglichkeit geben, dass sie ihren Weg in die Musik hineinfinden. Das impliziert einen viel breiteren Zugang, wie ich Musikunterricht anlege, der eben bei der elementaren Musikpädagogik beginnt, der einsetzt beim Instrument erstmal auch im gemeinsamen Tun. Und das ist das Entscheidende. Das gemeinsame Musizieren ist eigentlich das Feld, das breiteste Feld, auf dem man diese ganzen Erfahrungen auch eben wirklich in die Praxis umsetzen kann.
Michael Eberhard, Sie leiten eine Musikschule. Sie haben es vorhin auch schon angesprochen, dass es eine Kooperation zum Beispiel zwischen Grundschulen und den Musikschulen gibt, wo eben solche Kompetenzen gefördert werden. Ist es auch das, was Sie sagen, was im Mittelpunkt steht Ihrer Arbeit oder was Sie sich wünschen würden?
Ja, das denke ich schon, dass das wirklich im Mittelpunkt unserer Arbeit steht. Wir sagen ja auch gemeinsam mit unserem Partner im Musikerziehung Hessen, dem BMU, den Schulmusikern, dass der Bildungsauftrag Musik des Staates sich nur in unserem gemeinsamen Tun erfüllt. Das heißt, in der Schule lernen die Kinder Dinge über Musik, mit dem Musizieren teilweise auch in elementaren Formen, aber der Schwerpunkt ist Lernen über Musik, über Genres, über Noten und so weiter und so fort. Und in der Musikschule lernen die Kinder genau diese Dinge wirklich, sich musizierend mit diesen Dingen zu erfahren.
Gemeinsam mit anderen?
Gemeinsam mit anderen, mit Kindern aus ganz verschiedenen Ethnien, Kindern aus ganz verschiedenen Situationen. Dort lernen die Kinder unabhängig von der Sprache auch sich gemeinsam auszudrücken, auf ein gemeinsames Ziel auch hinzuarbeiten und sich gemeinsam in verschiedenen kulturellen Kontexten. Es ist ja nicht nur dann, dass da deutsche Musik gemacht wird, da wird europäische Musik gemacht und da wird Weltmusik gemeinsam zelebriert. Das ist ein unglaublich hohes Gut, was wir dort haben. Natürlich ist parallel dann dieser Teil der Musikschule, wo wir Querflöte, wo wir Klavier lernen, wo wir Gitarre lernen, in Kleingruppen oder im Einzelunterricht, steht nebendran als
Säule.
Als zweite Säule, die für uns wichtig ist. Aber wie gesagt, wir haben unseren Musikschulen in ganz Hessen, und wir sind ja auch überall. Wir sind ja von Bad Arolsen, Viernheim, Korbach und Bad Karlshafen, Limburg, Bensheim. Wir sind auch in den Kapillaren sozusagen des hessischen Landes und erreichen dort auch alle Menschen. Wir sind nicht in irgendeinem Zentrum, nur hier in Frankfurt. So.
Für diese Säulen des Unterrichts, da brauchen Sie Fachkräfte. 2800 musikpädagogisch qualifizierte Fachlehrerkräfte, so nennt man das, gibt es in Hessen. Über 60% von ihnen arbeiten freischaffend. Das ist keine unbedingt rosige Situation, die sich in diesem Witz, ja, finde ich, ganz treffend ausdrückt.
Kennt ihr den? Max und Lisa diskutieren, was sie mit ihrem Weihnachtsgeld machen wollen. Max: Ich arbeite bei BMW. Vom Weihnachtsgeld kaufe ich mir ein Auto und fahre von dem Rest in den Urlaub. Lisa: Ich arbeite bei Bosch. Vom Weihnachtsgeld lasse ich mir einen Swimmingpool bauen und mache mit dem Rest eine Weltreise. Und darauf ich: Ich bin angestellter Klavierlehrer. Vom Weihnachtsgeld kaufe ich mir einen Rollkragenpullover. Max und Lisa sehen mich erstaunt an. Und der Rest? Darauf ich: Den Rest geben mir meine Eltern dazu.
Ja, also wenn es nicht so traurig wäre, könnten wir jetzt eigentlich wirklich ganz herzhaft lachen. Vor allen Dingen die nicht Festangestellten, sondern die Honorarkräfte in den Musikschulen, für die trifft genau diese Situation zu. Es gibt einen oft zitierten Satz des früheren Bundesinnenministers Otto Schily, der sagt, wer Musikschulen schließt, gefährdet die innere Sicherheit. Von Schließung bedrohten Musikschulen, ja, denen mag das tatsächlich Aufwind gegeben haben. An der häufig prekären Situation der Musikschullehrer hat das aber bislang nur wenig geändert. Weil das Geld für feste Stellen fehlt, unterrichten mehr als die Hälfte der Musikpädagogen in Hessen, das ist in anderen Bundesländern anders, freischaffend. Als sogenannte Honorararbeitskräfte verdienen sie durchschnittlich, das möchte ich an der Stelle auch nochmal betonen, 900 Euro netto im Monat und das, obgleich sie ein mehrjähriges Hochschulstudium in der Tasche haben. Schon seit Jahren wird davor gewarnt, dass der Berufszweig des Musikschullehrers ins Prekariat abrutscht. Ursula Böhmer hat Instrumentallehrer im Rhein-Main-Gebiet in ihrer Arbeit mal begleitet.
Anfängerunterricht in einer Bad Homburger Realschule. Maja Pinzolas bringt 4 Schülerinnen die ersten Töne auf der Klarinette bei, lässt sie die Töne dabei auch singend erspüren. Vier Tage pro Woche unterrichtet Maja Pinzolas nachmittags in 2 Schulen, in Bad Homburg und in Frankfurt.
Ich bin eigentlich quasi frei. Wild, also nicht angestellt. Ich habe Honorarverträge für das Anleiten von Registerunterricht für Bläserklassen. Das ist ein Übungsleiter-Honorarvertrag.
Pro Dreiviertelstunde Bläserklassenunterricht bekommt Maja Pinzolas von den Schulen knapp 23 Euro bezahlt, brutto. Sie muss davon also noch Steuern und Versicherungsabgaben abführen. Zum Vergleich, ein Gymnasiallehrer bekommt in Hessen im Schnitt mehr als das Doppelte. Um über die Runden zu kommen, unterrichtet Maja Pinzolas daher abends auch noch Privatschüler. Hier kann sie die Honorare selbst festlegen.
Ich bin so zwischen 32 und 38 Euro bei der Dreiviertelstunde. Man bespricht sich natürlich mit Kollegen, die im gleichen Boot sitzen und orientiert sich auch so ein bisschen an, was man von Schulen kriegt, also was ich jetzt hier für die Dreiviertelstunde bekomme und was auch Musikschulen nehmen.
Der Aufwand an Verwaltungsaufgaben wie Stundenpläne erstellen, Honorarverträge für die Eltern aufsetzen und Abgaben abführen ist in diesen Honoraren schon eingerechnet. Als Klarinetten- und Saxophonlehrerin ist Maja Pinzolas mit Schülern gut versorgt. 55 sind es derzeit, die sie in Gruppen oder einzeln unterrichtet. Sie verdient daher vergleichsweise noch gut, anders als ihre Kollegin, die sie am Mittagstisch in der Schulkantine trifft. Nathalie Port unterrichtet an der Bad Homburger Realschule die Bläserklassen für Querflöte. Auch sie ist seit Jahren freischaffend unterwegs und kann ein Lied von den Dumping-Honoraren in der Szene singen. Gerade private Musikschulen, die ohne städtische Subventionen wirtschaften müssen, zahlen wenig.
20 für eine Dreiviertelstunde und 15 für eine halbe, das wollte ich nicht mehr machen.
Inzwischen hat Nathalie Port Schüler an einer städtischen Musikschule und gibt Privatstunden. Trotzdem kommt sie nur schwer über die Runden, denn sie hat daheim noch 2 Kleinkinder zu versorgen.
Wegen der Familie teilen wir uns die Arbeit und weil man halt nur nachmittags unterrichten kann und mein Mann auch Pädagoge ist, der ist aber in Frankfurt an der Schirn festangestellt, macht er Montag, Dienstag einen halben Mittwoch und ich mache die andere Hälfte des Mittwochs und Donnerstag und Freitag. Und eigentlich ist es, 2 Leute teilen sich einen Halbtagsjob. Wir kommen nur deswegen klar, weil wir bei meinen Eltern mietfrei wohnen. Sonst wird's gar nicht reichen.
Gut 40 Kilometer südlich unterrichtet unterdessen der Klavierpädagoge Christian Strauß.
Das ist sehr frei, dieser Anfang. Ja? Also nachher in dem Hauptteil, dann ist es etwas strenger vom Rhythmus, aber dieser Anfang und das Ende, das Ganze eher frei spielen. Machst du nochmal den Anfang, bitte?
Auch Christian Strauß ist freischaffend und hat derzeit 11 Schüler an einer städtischen Musikschule und privat. Da er gerade mal bis zu 800 Euro im Monat verdient, tritt er auch noch als Konzertpianist auf. Wie seine Kolleginnen in Bad Homburg hat er ein komplettes akademisches Musikstudium absolviert.
Dieser Studiengang Diplom-Musiklehrer, der war so auf 4 bis 5 Jahre angesetzt, Regelstudienzeit. Und da hatte man eben das Hauptfach, also in meinem Fall Klavier, dann ein Nebenfach und dann die ganzen Theoriefächer. Man musste dann noch eine Diplomarbeit schreiben am Ende. Und es gab dann verschiedene Kurse, Improvisation, Tonsatz, Musikgeschichte etc.
Methodik- oder Pädagogikseminare gehören ebenso dazu. Doch es ist längst nicht nur das peinlich niedrige Salär, das Christian Strauß aufstößt. Hinzu kommt, dass er keine Lohnfortzahlung in den Ferien bekommt, geschweige denn im Krankheitsfall.
Dann steht man dann immer vor der Frage, ja, bleibe ich jetzt wirklich im Bett liegen, ja, oder kuriere mich aus oder gehe ich unterrichten, weil wenn ich zu Hause bleibe, dann kriege ich kein Geld. Ich kann es vielleicht irgendwann nachholen, aber das ist dann auch bisschen kompliziert, dann können auch nicht alle Schüler und es kann dann auch passieren, dass man dann sagt, gut, ich müsste eigentlich im Bett liegen bleiben, aber ich gehe dann trotzdem zu den Schülern, was natürlich keine ideale Situation ist.
Zudem gibt es für freischaffende Musikschulkräfte keine Regelung in puncto Elternzeit oder Mutterschutz. Christian Strauß engagiert sich inzwischen in der Gewerkschaft Verdi. Er hat auch schon Aktionen mit Live-Musik in einer Fußgängerzone organisiert und Unterschriften gesammelt. Mit Erfolg. An seiner Musikschule sollen nun immerhin mehr feste Stellen geschaffen werden. Doch das reicht Christian Strauß noch nicht.
Wir fordern an der Musikschule mit den Kollegen, die bei Verdi aktiv sind, Tarifverhandlungen für die freien Mitarbeiter, um Lohnfortzahlung im Krankheitsfall, Bezahlung in den Ferien und an Feiertagen, dann klare Regelungen zur Elternzeit, Mutterschutz etc. und auch eine klare Regelung für Krankheitsfälle. Also wenn auch Kollegen mal mehrere Wochen oder sogar Monate krank sind, dass sie dann eben nicht im Regen stehen, sondern eine entsprechende Absicherung haben.
Musikschulpädagogen haben keine Lobby. Dabei leisten sie Basisarbeit für die Gesellschaft. Denn neben den feinmotorischen Fähigkeiten am Instrument bringen sie Kindern und Jugendlichen soziale Kompetenzen bei, zu denen Respekt ebenso gehört wie Zuhören, aufeinander reagieren, mitdenken. Was ist uns das wert und was sollte uns das wert sein, damit aus Sonntagsreden endlich Alltagstaten werden?
Die viel geforderten sozialen Kompetenzen, Zuhören, Respekt, nicht nur Notenvermittlung, sondern kulturelle Bildung. Was sagen Sie, Hans-Joachim Ries, wenn Sie das hören?
Das, was wir eben gehört haben, trifft ja nicht nur auf die Freischaffenden zu, sondern eben auch auf die Honorarlehrkräfte an den Musikschulen, die zwar auch als freischaffend gelten, aber in dem Kontext der Musikschule eingebunden sind. Und es ist die identische Sachlage. Ich wollte jetzt gerade eben noch mal sagen, wenn ich an den Rollkragenpullover denke, der vorhin klang, muss eigentlich letztendlich wenn man eine Musikschullehrkraft befragt, die so prekär beschäftigt ist, die kann eigentlich nur sagen, ich selbst kann mich als Schüler nicht leisten an einer Musikschule. Mhm. Und das ist eigentlich ein Widerspruch in sich. Und was vielleicht noch wichtig ist, wenn wir uns die plastischen Zahlen in der Gesamtheit vorstellen, also wenn jemand, egal ob der jetzt an einer Musikschule als Honorarkraft arbeitet oder als Freischaffender, wir haben das mal durchgerechnet, im Grunde genommen bei einem vollen Deputat verdient eine Honorarlehrkraft an den öffentlichen Musikschulen etwa 2000 Euro brutto.
Das sprechen bedeutet, wir dann von Lehrern, die durchbezahlt sind?
Nein. Also das ist einfach wirklich das, was sie verdient, wenn sie 1350 Unterrichtsminuten hat. Das heißt, davon gehen noch die Abgaben und so weiter und so fort ab. Und wie weit das entfernt ist vom Tarifvertrag, der auch eben nicht überall angewendet wird, wenn man nach TVÖD 9b bezahlt wird, bewegen wir uns bei rund 3.400 Euro brutto. Da sieht man schon die große Spanne, die da schon nur aus finanziellen Gründen quasi unterlaufen wird.
Und dann muss man an der Stelle ja noch bemerken, dass wenn jemand Honorarkraft ist, 2.000 Euro brutto verdient, er die nicht jeden Monat verdient.
Richtig.
Das kommt ja noch hinzu. Ja. Es gibt Ferien, es gibt Feiertage. Michael Eberhardt, Sie sind vom Fach. Was sagen Sie dazu?
Noch zu der Rechnung jetzt. Diese Rechnung, die der Herr Ries jetzt aufgemacht hat, das ist pro Monat jetzt gerechnet. Das ist schon, die bekommen die auch in 12 Segmenten. Das ist so umgerechnet. Dazu ist es, das sind wirklich erbärmliche, prekäre Verhältnisse, unter denen unsere Lehrkräfte hier bezahlt werden. Und wir beide, jetzt ich als Vorsitzender, als Landesvorsitzender und der Herr Ries, wir sind ständig unterwegs mit der Politik. Wir haben jetzt auch schon wieder erste Gespräche gehabt mit den ersten Landtagsfraktionen und dort massiv gerade in Bezug auf unser Jubiläum, auf unser 50-jähriges Jubiläum zurückgeguckt und gesagt, wir gucken zurück, aber wir müssen auch einen Bestandsbericht liefern. Und den haben wir uns auch mit erarbeitet mit unseren Kollegen in den Ausbildungsinstituten, jetzt im Besonderen den Akademien und dem Konservatorium in Frankfurt. Und dort haben wir gesagt bekommen, das Bild bekommen, es gibt noch Studierende, noch junge Menschen, die dort sich ausbilden lassen. Die kommen ja von unseren Musikschulen ja auch. Wie entzünden die jungen Menschen ja auch? Schicken sie hin, die werden dort ausgebildet, kommen aber nicht mehr bei uns an, sondern werden in Angebote in den Nachbarbundesländern, in Bayern eben oder Bad Württemberg, das wir jetzt zitiert haben.
Oder schwenken ganz um.
Und wir sagen der Politik jetzt, ihr habt ja den Auftrag auch gegeben an die Musikschulen hier in Hessen, dieses zu tun, diese Bildung zu vollziehen.
Das heißt, ich höre auch daraus, dass Sie ein massives Nachwuchsproblem haben.
Ja.
In den Musikschulen, das heißt, Ihnen fehlen Lehrer.
Wir haben einen totalen Braindrain schlichtweg. Das heißt, wie Herr Ebert ja gesagt hat, also wir bilden die Leute aus, also wir führen die Kinder und Jugendlichen an Musik heran, soweit, dass sie es jetzt als eigenen beruflichen Weg auch für sich entdecken können. Aber wir bekommen sie nicht mehr zurück als Lehrkräfte, die wir zukünftig beschäftigen können. Also das ist tatsächlich so, Hessen bildet aus für andere Bundesländer, weil es eben bei uns keine Arbeitsplätze gibt. Kann man auf die Kürze dann auch sagen. Also keine Arbeitsplätze, von denen man adäquat leben kann jedenfalls.
Wie reagiert die Politik?
Ja, noch verhalten, weil wir noch diese Implosion, die damit droht, also das klang ja eben an, also wenn wir da keinen Richtungswechsel hinbekommen, dann müssen wir in 5 bis 10 Jahren von einer Situation ausgehen, dass die Musik schon einfach ihren noch weniger erfüllen kann als bisher. Das heißt, es ist eine politische Entscheidung, die irgendwie gefällt werden muss, um dort andere Rahmenbedingungen hinzubekommen.
Ähnelt ja so ein bisschen der U3-Förderung vor vielen Jahren, als man sagte, es wird U3 gefördert, aber man hat vergessen, entsprechend Erzieher auszubilden. Bei Ihnen ist es auch, man sieht die Situation kommen, Sie mahnen sie an, aber es hat sich noch nichts geändert.
Da möchte ich noch was ergänzen, das ist ganz wichtig. Es ist nicht nur das Problem der öffentlichen Musikschulen hinsichtlich der Personalsituation, sondern dieses Problem zeigt sich auch in den allgemeinbildenden Schulen. Es gibt auch dort zu wenig Musiklehrkräfte übrigens. Das heißt, die Grundidee der umfassenden Musikerziehung von Schule und Musikschule wird momentan, man muss die allgemeinbildenden Schulen mit hineindenken, die auch zu wenig Personal haben. Also das heißt, wir brauchen eine konzertierte Aktion, wie es uns gelingen kann, eben musikalische Bildung in aller Breite allen hessischen Bürgerinnen und Bürgern eben angedeihen zu lassen.
Mit Hans-Joachim Ries und Michael Eberhardt vom Verband Deutscher Musikschulen in Hessen spreche ich in der Musikszene Hessen über die Situation der Musikschulen in Hessen. Michael Eberhardt, wenn Sie darauf schauen jetzt, was würden Sie sich wünschen und sagen, das würde ich mir am dringendsten wünschen, dass sich das ändert?
Was ich mir am dringendsten wünschen würde, ist das, was ich auch letzten Endes mit dem Herrn Ries, wir beide zusammen in den ersten Gesprächen, den drängenden Gesprächen, die wir gehabt haben, angemahnt haben und angebracht haben, dass wir wirklich im Hinblick auf Bayern, Baden-Württemberg dort eine Lösung bekommen. Einmal, dass es eine Regelung gibt, die die Bezahlung der Musikschulkräfte vom Land aus regelt. Das ist auch im KGST-Gutachten, im Gutachten für kommunales Planungsmanagement vorgesehen. Die Länder sollen Regelungen schaffen. Die Kommunen sollen Lasten tragen. Aber die Länder haben die Entscheidung darüber, weil natürlich nur das Land über den Überblick über die ganzen Kommunen hat, wo und wie bezahlt werden soll. Und solange wir diese Regelung nicht haben, wird es weiter implodieren oder weiter drohen zu implodieren? Was ich mir wünsche, ist, dass wir dort, dass die offenen Ohren, die wir nach meiner Ansicht nach jetzt bei der Politik bis jetzt auch gefunden haben, dass die offenen Ohren auch weitergetragen werden und wir dort wirklich einen großen Schritt weiterkommen in Bezug auf eine bessere Bezahlung von den Lehrkräften, die wir hier haben und eine wirklich reelle Zukunft bilden für die jungen Menschen, die wir als Musikschulleute in die Ausbildung schicken und die dann wieder bei uns kommen und dort auch einen Arbeitsplatz vorfinden, der sie wirklich ausfüllt bei der wirklich auch fantastischen Arbeit, die wir auch haben, muss man auch sagen. Wir haben eine weit gefächerte Arbeit mittlerweile.
Aber sie muss auch gewertschätzt werden. Wir haben jetzt sehr viel über die Honorarkräfte an den Musikschulen gesprochen, aber dort gibt es natürlich auch Festangestellte. Wie ist denn deren Situation, wenn sie denn festangestellt sind?
Ja, Festanstellung sagt noch nichts darüber aus, wie hoch das Gehalt ist. Also wenn wir unsere Verhältnisse anschauen, wir haben ja etwa 2800 Lehrkräfte. Von denen sind gerade mal etwa 440 Lehrkräfte, die wirklich nach diesem Tarifvertrag, den ich vorhin nannte, bezahlt werden. Die restlichen 500, die es auch noch gibt, die haben einen Haustarif, der liegt bei knapp 1700 Euro. Ich muss die Zahlen mal so nennen.
Ja, sagen Sie sie mal so deutlich, denn das machen sich nur wenige bewusst.
Und wenn wir jetzt uns vorstellen, nach den jetzigen Verhältnissen, die wir haben mit unseren 130.000 Schülerinnen und Schülern und Unterrichtsstunden und so weiter, wenn die wirklich alle tarifmäßig bezahlt würden, haben wir einen Umsatz von 70 Millionen Euro. Und um diese Kosten zu bekommen, brauchen wir eine Steigerung von mindestens 12 Millionen Euro. Das ist die Hausnummer, von der wir reden. Wir brauchen 12 Millionen Euro mehr, egal wo sie herkommen. Mhm. Vorhin klang ja bei der Kollegin Hölbert, bei der Marion Adloff war es, glaube ich, gewesen, sie sprach von der Drittelfinanzierung. Ja? Mhm. Wenn Sie sich das vor Augen führen, also 70 Millionen, und wir sagen ein Drittel das Land, ein Drittel die Kommunen, die sind eigentlich schon ganz gut dabei, und ein Drittel die Eltern, dann hätten wir tatsächlich mehrere Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Nämlich erstens, wir hätten quasi wirklich das Geld, um eine vernünftige Arbeitsplatzfinanzierung zu gewährleisten, und wir könnten die Eltern endlich entlasten, dass sie eben nicht über Gebühr wie bisher eigentlich ihren Beitrag leisten müssen, dass sie überhaupt die Kinder teilhaben können. Und dazu muss man jetzt wissen, also wenn wir es dritteln, sind wir bei 23, etwas Millionen pro, also Land, Kommune und Eltern. Und jetzt haben wir im Vergleich dazu etwas über 2 Millionen Landesförderung. Dann wissen Sie, von welcher Hausnummer wir da sprechen. Wir wissen auch, dass das nicht von heute auf morgen passiert, aber das klang auch bei Herrn Eberhard gerade an. Wir brauchen ein deutliches Signal, ein Pfad, der einfach anerkennt, dass es hier nicht nur um elitäre musikalische Ausbildung geht, sondern um kulturelle Bildung, am Beispiel Musik. Und an der müssen schlichtweg alle teilhaben können.
An dieser Teilhabe oder auch an diesem Blickwinkel, dass man sagt, es ist nicht elitäre Bildung, sondern es ist wirklich eine kulturelle Bildung in jegliche Richtung für alle. Wo muss es da hingehen? Also wo müssen die Schalter gezogen werden, dass man sagt, ja, das ist dann auch verständlich, dass tatsächlich alle mit im Boot sind? Wo sehen Sie die?
Wir müssen noch mal ganz kurz grundsätzlich reden. Die Tatsache, also wie ich habe vorhin ja den Begriff der freiwilligen Leistung genannt. Jetzt muss ich mal kurz ein bisschen fachlich werden. Wir reden hier von einem meritorischen Gut. Das heißt, der Staat hat Interesse, dass seine Kinder und Jugendlichen nicht nur eine schulische Bildung erfahren durch den klassischen Kanon in der Schule, sondern auch eine weitergehende, übergreifende Bildung. Früher hätte man das einfach als humanistische Bildung bezeichnet, zu der eben auch die kulturelle Bildung im Bereich der Musik gehört. Und er hat zwar sozusagen keine Pflicht übernommen, dass er sagt, alle sollen das kostenlos teilhaben, so wie man ja die Schulpflicht hat, sondern er hat nur gesagt, ich finanziere das auch, weil ich möchte, dass möglichst viele in diesem Bereich eben auch sich entsprechend bilden können. Das heißt, es gibt also, wenn wir vom staatlichen Auftrag reden, es gibt ein Interesse des Staates an möglichst breit gebildeten Menschen, die kritikfähig werden und kreativ sind, um überhaupt die Gesellschaft weiterentwickeln zu können. Vor diesem Hintergrund gibt es ein Interesse des Staates, diesen Bereich mitzufinanzieren. Nur hat es sich bisher nicht durchgerungen, das auf einen Standard zu bringen, der auch den Akteuren, den Multiplikatoren ist so ein Begriff, also den Musikschullehrkräften, über die wir gerade reden, das aber auch ermöglichen muss, davon leben zu können. Sonst wird sie es nicht mehr geben.
Ich sage an der Stelle vielen Dank an meine heutigen Gäste, Hans-Joachim Ries, Geschäftsführer vom Verband der Musikschulen in Hessen, und Michael Eberhard, Vorsitzender vom Verband der Musikschulen in Hessen und Leiter der Musikschule Friedberg, für diese offenen Einblicke in das Leben der Musikschulen in Hessen. Ein kleiner Einblick, wir hätten sicherlich noch eine ganze Weile weiterreden können. Die Sendezeit ist jetzt leider schon um. Wenn Sie, die Sie uns heute zugehört haben, nach dieser Sendung Fragen oder auch Anregungen haben, dann schreiben Sie uns an die musikszene-hessen@hr.de. Zum Abschluss der Musikszene Hessen heute kommt natürlich nochmal Musik von jungen Musikern vom Landesjugendorchester. Sie spielen noch einen Ausschnitt aus dem römischen Karneval von Hector Berlioz. Nach 18 Uhr dann hören Sie hier bei uns in HR2 Kultur die Kulturszene Hessen. Und in der kommenden Woche um 3 begrüßt Sie mein Kollege Alf Haubitz. Er begibt sich dann unter anderem auf Luthers musikalische Spuren. Das und mehr also in der nächsten Woche in der Musikszene Hessen. Ich sage auch vielen Dank, dass Sie uns wieder zugehört haben. Vielleicht schauen Sie ja demnächst auch mal in die Musikschule bei Ihnen um die Ecke. Da kann man eben nicht nur selbst ein Instrument lernen, sondern auch viele tolle Konzerte erleben. Ein Besuch der lohnt bestimmt. Vielen Dank an Sie fürs Zuhören. Tschüss und einen schönen Abend, sagt Susanne Pütz.